zur Geschichte der preußischen Bauern. Dem folgenden zu hörende, von Engels verfasste Abhandlung bildet den zweiten Teil der Einleitung zu der von ihm 1886 veranlassten Einzelausgabe von Wilhelm Wolffs Artikelserie »Die schlesische Milliarde«. Diese war erstmals vom 22. März bis 25. April 1849 in der Neuen Rheinischen Zeitung, Organ der Demokratie, erschienen und prangerte die Lage der Bauern in Schlesien an. Engels zeigt treffend den diffizilen Prozess der Umwandlung des feudalen Grundbesitzes in den kapitalistisch wirtschaftenden Junker, den Lenin 1907 in Weiterentwicklung der engelschen Gedanken als den preußischen Weg der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft charakterisierte. Zur Geschichte der preußischen Bauern. Zum Verständnis der folgenden Arbeit Wolffs muss ich einige Worte vorherschicken. Deutschland, östlich der Elbe und nördlich des Erz- und Riesengebirgs, ist ein den eingedrungenen Slawen in der zweiten Hälfte des Mittelalters entrissenes, von deutschen Kolonisten wieder germanisiertes Land. Die erobernden deutschen Ritter und Barone, denen das Land zugeteilt wurde, taten sich auf als Gründer von Dörfern, legten ihr Gebiet in Dorffluren aus, deren jede eine Anzahl gleich großer Bauergüter oder Hufen abgeteilt wurde. Zu jeder Hufe gehörte ein Hausplatz mit Hof und Garten im Dorf selbst. Diese Hufen wurden unter den herbeigezogenen fränkischen, rheinfränkischen und niederländischen, sächsischen und friesischen Kolonisten durch Los verteilt. Die Kolonisten hatten dafür an den Gründer, das heißt den Ritter oder Baron, sehr mäßige, festbestimmte Abgabe und Dienste zu leisten. Die Bauern waren, solange sie diese Leistungen entrichteten, erbliche Herren auf ihren Hufen. Dazu hatten sie im Walde des Gründers, des späteren Gutsherren, dieselben Nutzungsrechte an Holzung, Weide, Eichelmast und so weiter, die die westdeutschen Bauern in ihrer gemeinen Mark besaßen. Die angebaute Dorfflur war dem Flurzwang unterworfen, wurde meist in Winterfeld, Sommerfeld und Brachfeld, also nach der Dreifelderwirtschaft, bebaut. Brache und abgeerntete Felder wurden vom Vieh, der Bauernschaft und des Gründers gemeinsam beweidet. Alle Dorfangelegenheiten wurden in der Versammlung der Hofgenossen, das heißt der Hufenbesitzer, durch Majoritätsbeschluss erledigt. Die Rechte der adligen Gründer beschränkten sich auf Einziehung der Leistungen und Missgunst der Brach- und Stoppelweide aus des Ertrags der Waldungen und den Vorsitz in der Versammlung der Hofgenossen, die alle persönlich freie Männer waren. Dies war der durchschnittliche Zustand der deutschen Bauern von der Elbe bis nach Ostpreußen und Schlesien. Und dieser Zustand war im Ganzen bedeutend vorteilhafter als der gleichzeitige der West- und süddeutschen Bauern, die damals schon in einem heftigen, stets sich erneuernden Kampf um ihre alten, ererbten Rechte mit den Feudalherren sich befanden und schon großenteils einer weit drückenderen, ihre persönliche Freiheit bedrohenderen oder gar vernichtenden Form der Abhängigkeit verfallen waren. Das steigende Geldbedürfnis der Feudalherren im 14. und 15. Jahrhundert führte selbstredend auch im Nordosten Versuche zu vertragswidriger Bedrückung und Ausbeutung der Bauern herbei. Aber keineswegs in demselben Maß und demselben Erfolg wie in Süddeutschland. Die Bevölkerung war östlich der Elbe noch dünn, das Ödland noch ausgedehnt. Urbarmachung dieses Ödlands, Ausbreitung der Kultur, Neuanlage von zinsbaren Dörfern blieb hier das sicherste Mittel der Bereicherung, auch für den feudalen Grundherren. Dazu kam, dass hier, an der Reichsgrenze gegen Polen, sich schon größere Staaten gebildet hatten. Pommern, Brandenburg, Kursachsen, Schlesien war zu der Zeit österreichisch, und daher der Landfriede besser eingehalten, die Fehden und Räubereien des Adels kräftiger unterdrückt wurden, als in den zersplitterten Gebieten am Rhein in Franken und Schwaben. Wer aber am meisten unter diesem ewigen Kriegszustand litt, war eben der Bauer. Nur in der Nachbarschaft unterworfener polnischer oder litauisch-preußischer Dörfer trat schon häufiger der Versuch des Adels hervor, die nach deutschem Hofrecht angesiedelten Kolonisten in dieselbe Leibeigenschaft zu drängen wie die polnischen und preußischen Untertanen. So in Pommern und im preußischen Ordensgebiet, seltener in Schlesien. Jetzt haben wir eine Anmerkung zum preußischen Ordensgebiet. Preußisches Ordensgebiet ist das vom 13. bis zum 15. Jahrhundert vom Deutschen Orden beherrschte Gebiet. Der Deutsche Orden war ein geistlicher Ritterorden in Preußen, der 1190 während der Kreuzzüge gegründet wurde. Er riss in Deutschland wie auch in anderen Ländern zahlreiche Landstriche an sich. Im 13. Jahrhundert geriet das durch Unterwerfung und Ausrottung der baltischen Stämme der Prutzen, also der heutigen Preußen, im 13. Jahrhundert geriet das durch Unterwerfung und Ausrottung der baltischen Stämme der Prutzen sowie eines Teiles der Litauer eroberte ausgedehnte Gebiet zwischen den Mündungen der Weichsel und des Niemen unter die Herrschaft des Ordens. Dieses Gebiet wurde für ihn zum Bollwerk der Aggression gegen Polen, Litauen und russische Fürstentümer. Nach den Niederlagen am Peipussee 1242, Schlacht auf dem Eise, und in der Schlacht bei Grunwald, Tannenberg, 1410, geriet der Orden in Verfall und behielt nur einen kleinen Teil seiner Besitzungen. Sovan war hier im preußischen Ordensgebiet gerade unterwegs. Ich lese nochmal den Satz oder den Abschnitt, besser nochmal. Nur in der Nachbarschaft unterworfener polnischer oder litauisch-preußischer Dörfer trat schon häufiger der Versuch des Adels hervor, die nach deutschem Hofrecht angesiedelten Kolonisten in dieselbe Leibeigenschaft zu drängen wie die polnischen und preußischen Untertanen. So in Pommern und im preußischen Ordensgebiet, seltener in Schlesien. Infolge dieser günstigeren Lage blieben die ostelbischen Bauern von der gewaltigen Bewegung der süd- und westdeutschen Bauern im letzten Viertel des 15. und 1. des 16. Jahrhunderts fast unberührt. Und als die Revolution von 1525 ausbrach, fand sie nur in Ostpreußen ein schwaches, ohne große Mühe unterdrücktes Echo. Die ostelbischen Bauern ließen ihre rebellierenden Brüder im Stich, und es geschah ihnen, wie sie es verdient hatten. In den Strichen, wo der große Bauernkrieg gewütet hatte, wurden die Bauern jetzt ohne weiteres zu Leibeigenen gemacht, ungemessenen, nur von der Willkür der Grundherren abhängigen Frondiensten und Lasten unterworfen und ihre freie Mark einfach in herrschaftliches Eigentum verwandelt, auf dem sie nur noch die Nutzungen behielten, die ihnen der Grundherr in seiner Gnade zuließ. Dieser selbe Idealzustand der feudalen Grundherrschaft, nach dem der deutsche Adel das ganze Mittelalter hindurch vergebens getrachtet und den er jetzt beim Verfall der Feudalwirtschaft endlich erreicht, wurde nun auch allmählich auf die ostelbischen Länder ausgedehnt. Nicht nur wurden die den Bauern kontraktlich zustehenden Nutzungsrechte im herrschaftlichen Wald, soweit sie nicht schon früher beschnitten, in widerrufbare Gnadenbewilligung des Grundherrn umgewandelt. Nicht nur wurden die Fronden und Zinse widerrechtlich erhöht, sondern es wurden auch neue Lasten eingeführt, wie die Laudemien. Das sind Abgaben an den Grundherrn beim Sterbefall des bäuerlichen Hofbesitzers. Also eingeführt wurden auch die Laudemien, die als Merkmale der Leibeigenschaft galten, oder altherkömmlichen, unverfänglichen Leistungen wurde der Charakter von solchen aufgeprägt, die nur leibeigene, nicht aber freie Männer leisten. In weniger als 100 Jahren waren so die freien ostelbischen Bauern erst tatsächlich und bald darauf auch juristisch in Leibeigene verwandelt. Der Feudaladel verbürgerlichte sich inzwischen mehr und mehr. Er wurde in stets steigendem Maß Schuldner der städtischen Kapitalisten. und Geld wurde damit sein dringendstes Bedürfnis. Aber aus dem Bauer, seinem Leibeigenen, war kein Geld herauszuschlagen, sondern zunächst nur Arbeit oder Ackerbauprodukt. Und auch von diesem Letzteren ergaben die unter den erschwerendsten Umständen bebauten Bauernhöfe nur ein Minimum über den allerkärglichsten Unterhalt der arbeitenden Besitzer hinaus. Daneben aber lagen die breit gedehnten, mit höriger oder leibeigener Fronarbeit unter verständiger Aufsicht für herrschaftliche Rechnung bebauten einträglichen Landgüter der Klöster. Diese Art der Bewirtschaftung hatte der kleinere Adel bisher fast nie, der mächtigere und die Fürsten nur ausnahmsweise auf ihren Domänen betreiben können. Jetzt aber machte einerseits der hergestellte Landfriede die Großkultur überall möglich, während andererseits das wachsende Geldbedürfnis des Adels sie ihm mehr und mehr aufzwang. Die Bewirtschaftung großer Güter durch Fronarbeit leibeigener Bauern für Rechnung des Grundherrn wurde so allmählich die Einkommenquelle, die den Adel für das unzeitgemäß gewordene Raubrittertum schadlos halten musste. Aber woher die nötige Bodenfläche nehmen? Der Adlige war zwar Grundherr über ein größeres oder geringeres Gebiet, aber dies war mit wenigen Ausnahmen ganz ausgetan an erbliche Zinsbauern, die an ihren Hofställen und Hufen sowie an den Markberechtigungen ganz ebenso viel Recht hatten, solange sie die bedungenen Leistungen darbrachten, wie der gnädige Herr selbst. Jetzt gibt's noch eine Anmerkung zu den Zinsbauern. Und zwar noch eine Erläuterung zu Zinsbauern. Das sind abhängige Bauern, die persönlich frei waren, jedoch für ihre erbliche Bodenparzelle eine bestimmte Zahlung, also Zins, in Geld oder Naturalien leisten mussten. Also, der Adlige war zwar Grundherr über ein größeres oder geringeres Gebiet, aber dies war mit wenigen Ausnahmen ganz ausgetan an erbliche Zinsbauern, die an ihren Hofställen und Hufen sowie an den Markberechtigungen ganz ebenso viel Recht hatten, solange sie die bedungenen Leistungen darbrachten, wie der gnädige Herr selbst. Hier musste abgeholfen werden. Und dazu tat vor allem die Verwandlung der Bauern in leibeigene Not. Denn wenn auch die Verjagung leibeigener Bauern von Haus und Hof nicht minder ein Rechtsbruch und eine Gewalttat war, wie die freier Zinsleute, so ließ sie sich doch vermittelst des eingerissenen römischen Rechts weit leichter beschönigen. Kurz, nach gelungener Verwandlung der Bauern in Leibeigene jagte man die erforderliche Anzahl Bauern fort oder setzte sie als Kotsassen, Tagelöhner mit Hütte und Gärtchen, wieder auf herrschaftliches Gebiet. Wenn die ehemaligen festen Burgen des Adels seinen neuen, mehr oder weniger offenen Landschlössern wichen, so wichen eben deshalb in weit größerem Maß die Höfe ehemals freier Bauern den elenden Hütten leibeigener Dienstleute. War das herrschaftliche Wirtschaftsgut, das Dominium, wie es in Schlesien heißt, einmal eingerichtet, so kam es nur noch darauf an, die Arbeitskraft der Bauern zu seiner Bearbeitung in Bewegung zu setzen. Und hier zeigte sich der zweite Vorteil der Leibeigenschaft. Die früheren, kontraktlich festgesetzten Frondienste der Bauern waren keineswegs für diesen Zweck bemessen. Sie beschränkten sich in der großen Mehrzahl auf Dienste im öffentlichen Interesse, Wege- und Brückenbau und so weiter. Bauarbeit an der herrschaftlichen Burg, Arbeiten der Weiber und Mädchen auf der Burg in verschiedenen Industriezweigen und persönlichen Gesindedienst. Sobald aber der Bauer in einen Leibeigenen verwandelt und dieser durch die römischen Juristen dem römischen Sklaven gleichgestellt war, pfiff der gnädige Herr aus einer ganz anderen Tonart. Unter Zustimmung der Juristen auf der Gerichtsbank forderte er jetzt von den Bauern ungemessene Dienste, so viel, wann und wo es ihm beliebte. Der Bauer musste für den Gutsherren fronten, fahren, pflügen, säen und ernten, sobald er dazu aufgeboten, ob auch sein eigenes Feld vernachlässigt wurde und seine eigene Ernte verregnete. Und ebenso wurde ihm sein Kornzins oder Geldzins bis auf die äußersten Grenzen der Möglichkeit hinaufgeschraubt. Damit nicht genug. Der nicht minder edle Landesfürst, der östlich der Elbe ja überall vorhanden war, brauchte ebenfalls Geld, viel Geld. Dafür, dass er dem Adel erlaubte, seine Bauern zu unterjochen, erlaubte ihm der Adel, dieselben Bauern mit Staatssteuern zu belegen. Der Adel selbst war ja steuerfrei. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, sanktionierte derselbe Landesfürst die eingerissene Verwandlung des früheren Vorsitzrechts des Grundherrn in dem längst beseitigten freien Hofgericht der Bauern in das Recht der Patrimonialgerichtsbarkeit und Gutspolizei, wonach der Gutsherr nicht nur Polizeichef, sondern auch alleiniger Richter über seine Bauern war, sogar in eigener Sache, so dass der Bauer den Gutsherrn nur beim Gutsherrn selbst verklagen konnte. Damit war dieser Gesetzgeber, Richter und Vollstrecker in einer Person und auf seinem Gut vollständig unbeschränkter Herr. Diese infamen Zustände, die nicht einmal in Russland ihresgleichen finden, denn dort hatte der Bauer doch seine sich selbst regierende Gemeinde, erreichten ihren Gipfelpunkt in der Zeit vom Dreißigjährigen Kriege bis zur rettenden Niederlage von Jena. Eine Anmerkung zum Dreißigjährigen Kriege. Da haben wir die Nummer 12. Einen Moment. Der Dreißigjährige Krieg. 1618 bis 1648 war ein gesamteuropäischer Krieg, der mit einem Aufstand in Böhmen gegen das Joch der Habsburger Monarchie und dem Vormarsch der katholischen Reaktion begann. Er verwandelte sich in einen Krieg zwischen dem feudal-katholischen Lager, also dem Papst, den spanischen und österreichischen Habsburgern und den katholischen Fürsten in Deutschland, also er verwandelte sich in einen Krieg zwischen dem feudal-katholischen Lager und den protestantischen Ländern, als da sind Böhmen, Dänemark, Schweden, dem bürgerlichen Holland und eine Reihe deutscher Staaten, die die Reformation übernommen hatten, die von den französischen Königen, den Rivalen der Habsburger, Unterstützung erhielten. Deutschland wurde zum Hauptschauplatz dieses Kampfes, zum Objekt der Ausplünderung und räuberischer Ansprüche der am Kriege Beteiligten. Der Krieg, der in seinem ersten Stadium den Charakter des Widerstandes gegen die reaktionären Kräfte des feudal-absolutistischen Europas trug, führte, besonders seit 1635, zu einer Reihe von Invasionen der miteinander rivalisierenden ausländischen Eroberer in das deutsche Gebiet. Der Krieg endete 1648 mit dem Abschluss des Westfälischen Friedens, der die politische Zersplitterung Deutschlands verankerte. So, im Text selbst hatten wir ja jetzt diese Spanne. Gipfelpunkt in der Zeit vom Dreißigjährigen Kriege bis zur rettenden Niederlage von Jena. Dazu gibt es auch eine Erläuterung. Die Niederlage von Jena, die Preußen am 14. Oktober 1806 erlitt und die Kapitulation Preußens vor dem napoleonischen Frankreich nach sich zog, zeigte die ganze Morschheit der sozialen und politischen Ordnung der feudalen Hohenzollernmonarchie. Zurück zum Text und nochmal den Satz. Diese infamen Zustände, die nicht einmal in Russland ihresgleichen finden, denn dort hatte der Bauer doch seine sich selbst regierende Gemeinde, erreichten ihren Gipfelpunkt in der Zeit vom Dreißigjährigen Kriege bis zur rettenden Niederlage von Jena. Die Drangsalierungen des Dreißigjährigen Krieges erlaubten dem Adel, die Unterjochung der Bauern zu vollenden. Die Verödung zahlloser Bauernstellen erlaubte ihre ungehinderte Vereinigung mit dem Dominium des Ritterguts. Die Wiederansässigmachung der von der Kriegsverwüstung gewaltsam ins Strolchtum getriebene Bevölkerung bot ihm den Vorwand, sie erst recht als Leibeigene an die Scholle zu fesseln. Aber auch das nur auf kurze Zeit. Denn kaum waren in den nächsten 50 Jahren die furchtbaren Wunden des Krieges einigermaßen vernarbt, die Felder wieder aufgebaut, die Bevölkerung gewachsen, so erstand von neuem der Hunger der edlen Grundherren nach Bauernland und Bauernarbeit. Das herrschaftliche Dominium war nicht groß genug, um all die Arbeit aufzusaugen, die noch aus den Leibeigenen herauszuschlagen war. Dies Herausschlagen hier im buchstäblichsten Sinn. Das System, Bauern zu Kotzassen, leibeigenen Taglöhnern zu degradieren, hatte sich vortrefflich bewährt. Von Anfang des 18. Jahrhunderts an kommt es immer mehr in Schwung. Es heißt nun Bauern legen. Man legt so viel Bauern man kann, je nach Umständen. Zuerst lässt man noch so viel übrig als zur Leistung der Spanndienste nötig und verwandelt den Rest in Kotzassen. Dreschgärtner, Häusler, Instleute und wie sie sonst noch heißen. Hierzu noch eine Anmerkung. Gemeint sind abhängige Bauern, die kein Ackerland besaßen. Dreschgärtner wurden in einigen Gegenden Deutschlands, besonders in Schlesien, abhängige Bauern genannt, die vom Grundherren eine Bodenparzelle mit einem kleinen Haus erhielten und für den Grundherren gegen geringen Lohn in Geld oder Naturalform überwiegend Druscharbeit leisten mussten. Häusler waren abhängige Bauern, die vom Grundherren ein kleines Haus mit einem anliegenden Stück Land erhielten, das nicht ausreichte, um mit einer eigenen Wirtschaft eine Familie zu ernähren, sondern Bauern waren gezwungen, beim Gutsbesitzer als Tagelöhner zu arbeiten. Jetzt haben wir noch einen dritten Begriff. Als Instleute bezeichnete man solche Tagelöhner, die entsprechend einem für eine bestimmte Anzahl von Jahren abgeschlossenen Arbeitsvertrag dem Gutsherrn dienen mussten. Für diese Zeit erhielten sie eine Wohnung, eine Bodenparzelle zur eigenen Nutzung und einen äußerst geringen Lohn in Form von Naturalien und Geld. So, weiter im Text. Noch einmal zurück den Satz. Man legt so viel Bauern man kann, je nach Umständen. Zuerst lässt man noch so viel übrig, als zur Leistung der Spanndienste nötig und verwandelt den Rest in Kotzassen. Dreschgärtner, Häusler, Instleute und wie sie sonst heißen, die für eine Hütte mit kleinem Kartoffelstück Jahr aus, Jahr ein gegen einen miserablen Taglohn in Korn und nur sehr wenig in Geld auf dem Gut schanzen müssen. Wo der gnädige Herr reich genug ist, sein eigenes Zugvieh stellen zu können, legt man auch die noch übrigen Bauern und schlägt ihre Hufen zum herrschaftlichen Wirtschaftsgut. Auf diese Weise ist der gesamte große Grundbesitz des deutschen Adels, namentlich aber des Ostelbischen, aus gestohlenem Bauernland zusammengebracht, und wenn er den Räubern ohne alle Entschädigung wieder abgenommen wird, so geschieht ihnen nicht einmal ihr volles Recht. Eigentlich sollten sie noch dazu Entschädigung zahlen. Allmählich merkten die Landesherren, dass dieses System, so nützlich es für den Adel war, keineswegs in ihrem Interesse lag. Die Bauern hatten Staatssteuern gezahlt, ehe sie gelegt wurden. Von ihren mit dem steuerfreien Dominium zusammengeworfenen Hufen erhielt der Staat keinen Deut und kaum einen Heller von den neu angesetzten Kotzassen. Ein Teil der gelegten Bauern wurde ohnehin als überflüssig für die Bewirtschaftung des Guts einfach weggejagt und somit frei, das heißt vogelfrei gemacht. Die Bevölkerung des Plattenlandes nahm ab und seitdem der Landesfürst anfing, sein kostspieliges Werbeheer aus dem wohlfeilern Weg der Aushebung unter den Bauern zu ergänzen, war ihm dies keineswegs gleichgültig. So finden wir namentlich in Preußen im ganzen 18. Jahrhundert Verordnungen über Verordnungen, die dem Bauernlegen Einhalt tun sollen. Aber es geht ihnen wie 99 Hundertsteln der unermesslichen Makulatur, die seit den Kapitularien Karls des Großen von deutschen Regierungen zusammengeschrieben wurden. sie galten eben nur auf dem Papier. Der Adel ließ sich nur wenig stören, das Bauernlegen dauerte fort. Eine kurze Anmerkung zu den Kapitularien Karls des Großen. Das sind königliche Verordnungen und Gesetze, die die Grundlagen des fränkischen Rechts bildeten. Selbst das furchtbare Exempel, das die große Revolution in Frankreich am eigensinnigen Feudaladel statuierte, schreckte nur für einen Augenblick. Es blieb alles beim Alten, und was Friedrich II. Nicht gekonnt, das konnte am allerwenigsten sein schwacher, kurzsichtiger Neffe Friedrich Wilhelm III. So, jetzt eine kurze Anmerkung zu dem, was Friedrich II. Nicht gekonnt. Um dem preußischen Staat die Geldeinkünfte und die Aushebung der Rekruten zu sichern, erließ Friedrich II. Eine Reihe von Gesetzen, die sich gegen die Vertreibung der Bauern von ihren Parzellen durch die Gutsbesitzer richteten. Diese Gesetze wurden jedoch nur in unbedeutendem Maße verwirklicht. Gut. Der kurzsichtige Neffe konnte es noch weniger. Da kam die Rache. Am 14. Oktober 1806 wurde der ganze preußische Staat an einem Tag bei Jena und Auerstedt in Stücke geschlagen. Und der preußische Bauer hatte alle Ursache, diesen Tag und den 18. März 1848 mehr zu feiern als alle preußischen Siege von Mollwitz bis Sedan. Hierzu eine kurze Anmerkung. Der 18. März 1848, an dem es in Berlin zum bewaffneten Aufstand kam, bildete den Höhepunkt der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848-49. In der Schlacht bei Mollwitz am 10. April 1741 wurden die Österreicher während des Ersten Schlesischen Krieges, das war von 1740 bis 1742, von den Truppen Friedrichs II. Geschlagen. Im Gebiet von Sedan fand am 1. September 1870 eine der größten Schlachten des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 statt. Am 2. September musste die französische Armee kapitulieren, wodurch der Zusammenbruch des Zweiten Kaiserreichs beschleunigt wurde. Soweit dazu. Jetzt fing der bis über die russische Grenze zurückgejagten preußischen Regierung endlich an, ein schwaches Licht aufzudämmern, dass man die freien, grundbesitzenden französischen Bauernsöhne nicht mit den Söhnen Leibeigner täglich der Verjagung von Haus und Hof ausgesetzter Fronbauern besiegen könne. Jetzt endlich merkte sie, dass der Bauer sozusagen auch ein Mensch ist. Jetzt sollte eingeschritten werden. Aber kaum war der Friede geschlossen und Hof und Regierung nach Berlin zurückgekehrt, so schmolzen auch die edlen Vorsätze wieder wie Eis in der Märzsonne. Das vielberühmte Edikt vom 9. Oktober 1807 hatte zwar den Namen der Leibeigenschaft oder Erbuntertänigkeit und auch dies erst von Martini 1810 an auf dem Papier aufgehoben, in der Wirklichkeit aber fast alles beim Alten gelassen. Dabei blieb's. Der ebenso zaghafte wie bornierte König ließ sich nach wie vor vom bauernplündernden Adel leiten, so sehr, dass 1808 bis 1810 vier Verordnungen erschienen, die den Gutsherren in einer Reihe von Fällen das Bauernlegen wieder gestatteten, im Widerspruch mit dem Edikt von 1807. Jetzt haben wir eine Anmerkung zu den vier Verordnungen in den Jahren von 1808. 8 bis 1810. Gemeint sind die Erlasse vom 14. Februar 1808, vom 27. März 1809, vom 8. April 1809 und vom 9. Januar 1810. In dem Erlass vom 8. April 1809 wird erklärt, dass die Abschaffung der erblichen persönlichen Abhängigkeit nicht die Aufhebung der feudalen Verpflichtungen der Bauern bedeutet. Soweit hierzu. Erst als der Krieg Napoleons gegen Russland bereits in Sicht war, erinnerte man sich wieder, dass man der Bauern bedürfen werde und erließ das Edikt vom 14. September 1811, wodurch den Bauern und Grundherren empfohlen wurde, sich innerhalb 2 Jahren gütlich über Ablösung der Fronten und Lasten sowie des gutsherrlichen Obereigentums auseinanderzusetzen, indem nachher eine königliche Kommission diese Auseinandersetzung nach bestimmten Regeln zwangsweise vollführen werde. Als Hauptregel galt, dass der Bauer gegen Abtretung von einem Drittel seines Grundbesitzes oder dessen Geldwert in einen freien Eigentümer des ihm dann noch bleibenden Stückes verwandelt werden sollte. Aber selbst diese, dem Adel so enorm vorteilhafte Ablösung, blieb Zukunftsmusik. Denn der Adel hielt zurück, um noch mehr zu erlangen, und nach Verlauf der 2 Jahre war Napoleon wieder im Land. Kaum war dieser unter fortwährenden Zukunftsverheißungen von Konstitution und Volksvertretung von Seiten des angstvollen Königs definitiv aus dem Land gejagt, so waren alle schönen Zusagen wieder vergessen. Am 29. Mai 1816 schon, noch nicht 1 Jahr nach dem Sieg von Waterloo, wurde eine Deklaration des Edikts von 1811 erlassen, die schon ganz anders lautete. Kurze Anmerkung zum Sieg von Waterloo. Am 18. Juni 1815 siegten die verbündeten englisch-holländischen und preußischen Truppen über die napoleonische Armee bei Waterloo. Die Ablösbarkeit der Feudallasten war hier nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahme. Sie sollte nur gelten für solche in den Grundsteuernkatastern veranschlagte, also größere Ackergüter, die bereits 1749 in Schlesien, 1752 in Ostpreußen, 1763 in Brandenburg und Pommern und 1774 in Westpreußen mit bäuerlichen Wirten besetzt gewesen. Jetzt haben wir noch zu Pommern eine Fußnote. Die preußische Heimtücke ist unergründlich. Sie zeigt sich hier wieder am bloßen Datum. Warum nahm man 1763? Einfach, weil im folgenden Jahr, 12. Juli 1764, Friedrich II. Ein scharfes Edikt erlassen, worin den widerspenstigen Adligen bei Strafe befohlen wird, die seit 1740, namentlich aber seit Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, massenweise eingezogene Bauernhöfe und Kurzassen binnen Jahresfrist wieder mit entsprechenden Wirten zu besetzen. Soweit dieses Edikt eine Wirkung hatte, wird sie also 1816 zugunsten des Adels wieder vernichtet. Namentlich aber seit Ausbruch des Siebenjährigen Krieges, da haben wir hier noch eine Fußnote, beziehungsweise eine Anmerkung. Der Siebenjährige Krieg 1756 bis 1763 war ein europäischer Krieg, hervorgerufen durch die Eroberungsbestrebungen der feudal-absolutistischen Mächte sowie durch die kolonialen Machtkämpfe zwischen Frankreich und England. England kämpfte im Bündnis mit Preußen gegen die Koalition Österreich-Frankreich-Russland, Sachsen und Schweden. Frankreich wurde im Ergebnis dieses Krieges gezwungen, seine größten Kolonien, also Kanada, die Besitzungen in Ostindien und andere, an England abzutreten. Preußen, Österreich und Sachsen behielten die Vorkriegsgrenzen. Soweit also zum Siebenjährigen Krieg. Da war bei Pommern diese Anmerkung. Gut, gehen wir weiter im Text. Auch durften einige Frondienste bei Saat und Ernte beibehalten werden. Und als endlich 1817 mit den Ablösungskommissionen ernst gemacht wurde, ging die Agrargesetzgebung viel rascher rückwärts als die Agrarkommission vorwärts. Am 7. Juni 1821 erfolgte eine neue Ablösungsordnung, wodurch die Beschränkung der Ablösungsfähigkeit auf größere Höfe, sogenannte Ackernahrungen, neuerdings eingeschärft Die Verewigung der Frondienste und anderer Feudallasten für die Inhaber von kleineren Wirtschaften, Kotzassenhäusler, Dreschgärtner, kurz alle angesiedelten Taglöhner ausdrücklich festgestellt wurde. Jetzt haben wir hier noch eine Anmerkung zu Ackernahrungen. Ackernahrung. Bauernwirtschaft, die so viel Boden und landwirtschaftliche Geräte besaß, dass sich die Bauernfamilie, ohne selber Lohnarbeit zu leisten oder fremde Arbeitskräfte zu beschäftigen, von den eigenen Erträgen ernähren konnte. Gut, ausdrücklich festgestellt wurde, dies blieb von nun an Regel. Erst 1845 wurde ausnahmsweise für Sachsen und Schlesien die Ablösung auch dieser Art Lasten anders als durch gegenseitige Einwilligung von Gutsherr und Bauer, wozu selbstredend kein Gesetz erforderlich, möglich gemacht. Ferner wurde der Kapitalbetrag, womit die in Geld- oder Kornrente umgewandelten Dienste ein für allemal abgekauft werden konnten, auf das 25-fache der Rente festgesetzt. Und sollten die Abzahlungen nur in Summen von mindestens 100 Talern auf einmal erfolgen. Während schon 1809 den Bauern auf den Staatsdomänen Abkauf zum 20-fachen Rentenbetrag gestattet war. Kurzum, die vielberühmte aufgeklärte Agrargesetzgebung des Staats der Intelligenz hatte nur ein Bestreben, vom Feudalismus alles zu retten, was noch zu retten war. Anmerkung zu diesem Begriff Staat der Intelligenz. Staat der Intelligenz, ein sprichwörtlich gewordener Ausdruck, mit dem der preußische Staat bezeichnet und der häufig im ironischen Sinne gebraucht wurde. Zurückzuführen ist dieser Ausdruck auf den von Hegel in seiner Antrittsrede zu den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie an der Heidelberger Universität am 28. Oktober 1816 gemachten Ausspruch, dass gerade der preußische Staat auf Intelligenz gebaut sei. So. Das praktische Ergebnis entsprach diesen jämmerlichen Maßregeln. Die Agrarkommissionen verstanden die wohlwollenden Absichten der Regierung vollkommen und, wie im Einzelnen von Wolf drastisch geschildert, sorgten sie dafür, dass bei der Ablösung der Bauer zugunsten des Adligen gehörig geprellt wurde. Von 1816 bis 1848 wurden abgelöst 70.582 bäuerliche Eigentümer mit einem Gesamtgrundbesitz von 5.158.827 Morgen. Sie machten 6/7 aller pflichtigen größeren Bauern aus. Dagegen wurden von den kleineren Stellenbesitzern nur 289.651 abgelöst, davon über 228.000 in Schlesien, Brandenburg und Sachsen. Die Zahl der insgesamt abgelösten jährlichen Diensttage betrug an Spanndiensttagen knapp 6 Millionen, an Handdiensttagen knapp 17 Millionen. Dafür erhielt der hohe Adel eine Vergütung wie folgt: an Kapitalabzahlung gut 18,5 Millionen Taler, an Geldrenten jährlich gut 1,5 Millionen Taler, an Roggenrenten 260.069 Scheffel jährlich. Endlich an abgetretenem Bauernland 1.533.050 Morgen. Diese Zahlen sind der Statistik entnommen, Meizen, der Boden des preußischen Staates. Dazu eine Anmerkung. Ups. Die Anmerkung 29. August Meizen. Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preußischen Staates nach dem Gebietsumfange vor 1866. Band 1. Berlin 1868. Gut, dies zu den Zahlen. Außer den sonstigen Entschädigungen erhielten die ehemaligen Grundherren also ein volles Drittel des bisherigen Bauernlandes. Das Jahr 1848 öffnete endlich den ebenso bornierten wie eingebildeten preußischen Krautjunkern die Augen. Die Bauern, namentlich in Schlesien, wo das Latifundiensystem und die ihm entsprechende Herabdrückung der Bevölkerung zu taglöhnenden Kotzassen am stärksten entwickelt war, stürmten die Schlösser, verbrannten die schon abgeschlossenen Ablösungsurkunden und zwangen die gnädigen Herren zu schriftlichem Verzicht auf alle ferneren Leistungen. Diese Exzesse, auch in den Augen der damals herrschenden Bourgeoisie ruchlos, wurden allerdings mit Militärgewalt unterdrückt und streng geahndet. Aber da sah nun auch der hirnloseste Junkerschädel ein. Die Frondienste waren unmöglich geworden. Lieber gar keine als solche von diesen rebellischen Bauern. Jetzt kam es nur noch darauf an, zu retten, was noch zu retten war. Und der grundbesitzende Adel hatte wörtlich die Unverschämtheit, für diese unmöglich gewordenen Leistungen Entschädigungen zu verlangen. Und kaum saß die Reaktion wieder einigermaßen fest im Sattel, so erfüllte sie diesen Wunsch. Zunächst jedoch kam noch das Gesetz vom 9. Oktober 1848, welches alle schwebenden Ablösungsverhandlungen und daraus entstandenen Prozesse sowie eine ganze Reihe anderer Prozesse zwischen Gutsherren und Bauern sistierte. Hiermit war also die ganze vielgepriesene Agrargesetzgebung von 1807 an verurteilt. Dann aber, sobald die Berliner sogenannte Nationalversammlung glücklich gesprengt und der Staatsstreich gelungen war, hielt sich das feudalbürokratische Ministerium Brandenburg-Manteuffel für stark genug, um dem Adel einen tüchtigen Schritt entgegenzukommen. Es erließ die provisorische Verordnung vom 20. Dezember 1848, wodurch die von den Bauern bis auf weitere Regelung zu leistende Dienste und so weiter mit wenigen Ausnahmen auf dem alten Fuß wiederhergestellt wurden. Es war diese Verordnung, welche unserem Wolf den Anlass gab, die schlesischen Bauernverhältnisse in der Neuen Rheinischen Zeitung zu behandeln. Zur Neuen Rheinischen Zeitung eine Anmerkung. Neue Rheinische Zeitung, Organ der Demokratie, erschienen in Köln. Erste selbstständige Tageszeitung des Proletariats, herausgegeben unter Leitung von Marx vom 1. Juni 1848 bis zum 19. Mai 1849. Redakteure waren Friedrich Engels, Wilhelm Wolf, Ferdinand Wolf, Georg Werth, Ernst Dronke und Ferdinand Freiligrath. Sie war das Kampforgan des linken Flügels der demokratischen Bewegung und das politisch-ideologische Zentrum des Bundes der Kommunisten während der Revolution 48-49. So viel zur Neuen Rheinischen Zeitung. Indessen dauerte es noch über ein Jahr, bis das neue schließliche Ablösungsgesetz vom 2. März 1850 zustande kam. Man kann die auch jetzt noch von den preußischen Patrioten in den Himmel erhobene Agrargesetzgebung von 1807 bis 47 nicht schärfer verurteilen, als es widerwillig genug in den Motiven zu diesem Gesetz geschieht, und es ist das Ministerium Brandenburg, Manteuffel, welches hier spricht. Genug. Einige unbedeutende Lasten wurden einfach aufgehoben. Die Ablösung der anderen durch Verwandlung in Geldrenten und deren Kapitalisierung zum 18-fachen Betrage dekretiert und zur Vermittlung der Kapitalabzahlung Rentenbanken errichtet, die vermittelst bekannter Amortisationsoperationen dem Gutsherrn den 20-fachen Rentenbetrag abzahlen sollen, während der Bauer durch 56-jährige Abzahlung von Amortisationsraten aller Verpflichtung erledigt wird. Verurteilte das Ministerium in den Motiven die ganze bisherige Agrargesetzgebung, so verurteilte die Kommission der Kammer das neue Gesetz. Dies sollte nicht für das durch die Französische Revolution längst von all dem Plunder befreite linke Rheinufer gelten. Die Kommission schloss sich dem an, weil doch höchstens ein einziger, von den 109 Paragraphen des Gesetzesvorschlags dort anwendbar sei. Zitiert wird jetzt: Während alle übrigen Bestimmungen dort durchaus nicht passen, vielmehr leicht Verwirrung und unnötige Aufregung hervorrufen könnten, indem die Gesetzgebung auf dem linken Rheinufer in Beziehung auf Aufhebung der Reallasten viel weiter gegangen sei, als man gegenwärtig gehen wolle. Dieses ist von Engels zitiert nach dem Bericht der Agrarkommission der Preußischen Zweiten Kammer zu dem Entwurf des Gesetzes über die Ablösung der Feudallasten, das am 2. März 1850 erlassen wurde. Der Bericht war der Kammer auf der Sitzung vom 23. November 1849 zur Diskussion vorgelegt worden. Stenografische Berichte über die Verhandlung der durch die allerhöchste Verordnung vom 30. Mai 1849 einberufenen Zweiten Kammer. 59. Sitzung, die war am 23. November 1849. Soweit dazu. Noch einmal der Satz aus dem Text. Die Kommission schloss sich dem an, weil doch höchst ein einziger von den 109 Paragraphen des Gesetzvorschlages dort anwendbar sei. Zitiert wird aus dem Gesetzvorschlag: Während alle übrigen Bestimmungen dort durchaus nicht passen, vielmehr leicht Verwirrung und unnötige Aufregung hervorrufen könnten, indem die Gesetzgebung auf dem linken Rheinufer in Beziehung auf Aufhebung der Reallasten viel weiter gegangen sei, als man gegenwärtig gehen wolle. Zitat Ende. Und man doch den Rheinländern nicht zumuten könne, sich wieder auf den neupreußischen Idealzustand herunterbringen zu lassen. Jetzt endlich wurde mit der Beseitigung der feudalen Arbeits- und Ausbeutungsformen ernst gemacht. In wenigen Jahren war der Loskauf der Bauern durchgeführt. Von 1850 bis Ende 65, also innerhalb von 15 Jahren, wurden abgelöst. Erstens der Rest der größeren bäuerlichen Besitzer. Es waren ihrer nur noch 12.706 mit einer Bodenfläche von 352.305 Morgen. Zweitens, die kleineren Besitzer mit Einschluss der Kotsassen, während aber bis 1848 deren nicht ganze 290 abgelöst waren, hatten sich in den letzten 15 Jahren volle 1.014.341 losgekauft, also gut 1 Million. Dementsprechend war die Anzahl der auf die größeren Wirtschaften fallenden abgelösten Spanndiensttage auch nur 356.000, die der Handdiensttage dagegen 6,5 Millionen. Ebenso war die Entschädigung, die in Grundstücken geleistet wurde und die auch nur auf die größeren Bauernhöfe fiel, nur 113.000 Morgen und die in Roggen zu leistende Jahresrente 55.500 Scheffel. Dagegen erhielt der Grundadel an neuen jährlichen Geldrenten knapp 4 Millionen Taler und außerdem an endgültiger Kapitalabfindung fernere knappe 20 Millionen Taler. Eine Fußnote dazu: Diese Zahlen ergeben sich als Differenz der Totalsummen der beiden Tabellen bei Meizen. Weiter im Text. Die Summe, die die gesamte preußische Grundherrschaft mit Einschluss der Staatsdomänen sich aus der Tasche der Bauern hat zahlen lassen und für die freie Rückgabe eines Teils des den Bauern früher bis in dies Jahrhundert hinein geraubten Bodens, beträgt nach Meizen, Seite 437, knapp 214 Millionen Taler. Dies ist aber viel zu gering, denn der Morgenkulturland ist hierbei nur zu 20 Taler, der Morgenforstland zu 10 Taler und der Scheffelroggen zu 1 Taler angerechnet, also viel zu niedrig. Ferner sind hier nur die mit Sicherheit feststehenden Abfindungen zugrunde gelegt, also mindestens alle privatim zwischen den Beteiligten gemachten Auseinandersetzungen unberücksichtigt gelassen, wie denn Meizen selbst sagt. Die hier aufgeführten abgelösten Leistungen Also auch die dafür gezahlten Entschädigungen seien nur ein Minimum. Wir können also die von den Bauern an Adel und Fiskus zur Befreiung von widerrechtlich aufgelegten Lasten gezahlte Summe auf mindestens 300 Millionen Taler, vielleicht 1 Milliarde Mark annehmen. 1 Milliarde Mark, um nur den kleinsten Teil des seit 400 Jahren gerobbten Bodens lastenfrei zurückzuerhalten. Den kleinsten Teil, denn den weitaus größten Teil behielt Adel und Fiskus ohnehin zurück in Gestalt von Majorats und anderen Rittergütern und Domänen. Geschrieben von Friedrich Engels in London am 24. November 1885.